Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Ohne Ausweg. Hier ist die neue Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten. Meine sehr verehrten.
Ohne Ausweg, ohne Anmod-Idee,
ja, und ohne Frevel. Ihr geschmackssicheren Genre-Fans da draußen. Es ist Folge, habe ich vergessen. Und 191. Das ist mir auch vollkommen,
191.
Ja, ist mir vollkommen recht, dass ihr das von mir quasi so vorgelegt bekommt. Denn ich begrüße ganz herzlich zu dieser improvisierten Folge meine beiden lieben Kollegen André Hecker.
Moin.
Und Tino Hahn.
Hallo. Schön, dass die 191 die erste improvisierte ist. Ich glaube, das werden einige Zuhörende anders sehen, aber.
Nur bis dato hat es nie gemerkt.
Nein, wir schwören, es ist die allererste, die so frei improvisiert ist wie diese hier. Und es wird die kürzeste aller Zeiten sein.
Absolut. Diesmal aber vielleicht sogar wirklich.
Ja, und die improvisierteste aller Zeiten. Denn wir wollen heute einmal ein bisschen über die letzten Dinge reden, die wir auf dem Fantasy-Filmfest gesehen haben. Und damit vielleicht ein paar hilfreiche Tipps abgeben oder eben die Gedanken freien Lauf lassen, die uns seitdem beschäftigen.
Und die so sieht's aus. Bevor
es,
wir
es ist ja auch noch nicht in allen Städten durch. Das heißt, wir haben ja wirklich vielleicht noch Tipps für die, wo es noch läuft.
Eben, denn du fährst ja auch noch nach Köln und schaust dir da ein paar Sachen an. Deswegen darfst du gleich noch über einen Film, den du gestern geguckt hast, erzählen. Ich möchte nur vorher noch mal auf das Breuhahn Fantastic Festival in Hannover hinweisen. Das findet zum ersten Mal statt. Deswegen wissen wir noch nicht, wie gut es sein wird. Aber die Filmauswahl lässt schon darauf schließen, dass es ziemlich gut wird. Denn die zeigen also Sachen wie Ice Tower, Reflection in a Dead Diamond, Toxic Avenger, Unrated, der jetzt seit ungefähr einer Woche auf einmal Toxic Avenger Unrated heißt, um noch mehr darauf hinzudeuten, wie wenig Splatter drin vorkommt. Und Neues wird gezeigt und es gibt eine sehr schöne Retro-Schiene, wo zum Beispiel das Deutsche Kettensägen-Massaker läuft, das kalte Herz, der Irre vom Zombiehof, den ich mir umgehend auf die Watchlist gesetzt habe, den kannte ich nämlich vorher nicht, Tiger von Eschnapur, Zärtlichkeit der Wölfe, Philidee und noch einige andere Filme. Die Retro-Filme laufen noch alle auf 35 mm. Deshalb, falls ihr im Umkreis von 200 Kilometern rund um Hannover wohnt, geht da unbedingt mal hin, denn es ist, glaube ich, seit Ewigkeiten oder vielleicht zum ersten Mal, das weiß ich ehrlich gesagt, nicht ein Genrefilmfestival, was in Hannover stattfindet. Ich glaube, das Fantasy Filmfest hat vor Urzeiten mal in Hannover Stationen gemacht. Das weiß ich aber nicht mehr, ob ich mir das einbilde, ob das wirklich so war. Daniel hat aber auch kurz zweimal.
Ich meine schon, dass die auch mal in Hannover Stationen gemacht haben. Also, ich will jetzt nicht meine Hand komplett dafür ins Feuer legen, aber ich denke, in irgendeinem der Hefte stand
ich bin mir Hannover. Auch relativ sicher, dass Hannover, wo ich nämlich immer noch überlegt habe, ob ich mal hinfahren sollte. Aber zum Projahren Fantastik werde ich auf jeden Fall mal einen Abstecher hinmachen. Und ich kann es euch auch nur ans Herz legen, denn das Programm sieht mega gut aus, schön liebevoll kuratiert. Und ansonsten gilt wie immer Support Your Local Film Festival. Also alle drei hannoveranerischen Zuhörenden hin da.
Ihr seid mehr aus Hannover. Komm, lasst es uns wissen, wie viele aus Hannover zuhören. Oder zumindest Raum Hannover.
Ja, den, ruft jetzt alle ganz laut hier.
Ja, den Tino ja jetzt hier mit rund 200 Quadratkilometern angegeben.
Ja. Ja, es ist ja, also so meine bescheidenen Geografiekenntnisse ist ja rund um Hannover dann erstmal im Umkreis von 50 Kilometern nichts. Ich weiß, dass ich von Berlin aus recht fix mit der Bahn hinkomme, aber es ist halt trotzdem eine ganz schöne Ecke, wie wir sagen.
Ihr Berliner
sagt ich doch noch mal kurz live die Entfernung. Den Nervenkitzel gönnen wir uns doch noch mal alle. Was? Hä? Ach so, ja, guck, mit dem Auto 3 Stunden 27, mit dem Zug 70 Minuten. Das sind nämlich doch 289 Kilometer bis nach Hannover. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, mit dem Zug geht's echt super flink.
Ja. Ich hoffe, du guckst dir der Tiger von Eschnapur an. Das war nämlich ein Titel, über den habe ich mich sehr gefreut, dass er da zu sehen ist.
Ja, es hängt natürlich ein bisschen vom Timetable ab, aber ich werde natürlich dann versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen.
Ja, und nicht damit unsere Freunde aus Österreich und Freundinnen aus Österreich uns hier missverstehen wird, das Slash-Filmfest startet demnächst auch noch und da werdet ihr auch noch eine schöne Auswahl an Filmen zur Verfügung haben, die teilweise auch bei uns hier beim Fantasy-Filmfest gelaufen sind. Also dementsprechend ist das vielleicht ja auch nochmal ein Hinweis oder hilfreich für euch, wenn wir jetzt über noch ein paar Filme reden, die ebenfalls beim Slash laufen. Wie zum Beispiel.
Ja.
Oder wolltest du noch was
sagen? Das geht am 18., vom 18. bis zum 28. Deswegen, das ist auch für alle, die im Umkreis von 200 Kilometern um Wien wohnen, ebenfalls sehr lohnenswert.
Ja.
Ja, zum Beispiel Ben Wheatley zu Gast unter anderem.
Ja. Und es gibt auch wie eine Ben Wheatley-Retrospektive. Es kommt zum Beispiel auch Kill List, der neue Film von Ben Wheatley kommt. Und ich glaube, der einzige Film von Ben Wheatley, der nicht kommt, ist Mac 2. Aber dafür kommt Hot Springs Shark Attack. Also man muss auch auf High-Filme nicht verzichten.
Und auf den hätte ich auch sehr viel Lust. Oder habe ich sehr auch viel Lust. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja.
Ja, da müssen wir ja auch nochmal hin. Das war damals sehr unterhaltsam, als wir.
Oh, ey, und Kill List auch nochmal im Kino gucken. Den habe ich damals auch am Fantasy-Filmfest gesehen. Das war schon ein cooles Erlebnis.
Ja, ist vieles. Also da ist die Retro-Ecke auch super kuratiert. Day of the Dead kommt nochmal. Dann Freitag der 13. Teil 3 in 3D, den ich auch irgendwann mal in 3D gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wo. Freddy's Dead, so Final Nightmare auch in 3D,
ja.
Ja, also schon echt House of Wax, aber der aus 1953 in 3D. Ja, das ist schon echt nice.
Den Paris Hilton-Film kannst du ja auch nur für 20 Minuten genießen.
Ja.
Ja, also ja, bis ja, ihr Kill kommt halt.
Gut, da wir ja gesagt haben, es wird die kürzeste Folge aller Zeiten, gehen wir nicht zu sehr in House of Wax Remake rein. Und auch Tenke kommt in 35 mm und auf welchen ich mich auch mega freue, ist dieser Strange Harvest, dieser Found-Footage-Film von dem Dude, der Dingsbums gemacht hat, Grave Encounters. Da habe ich richtig Bock drauf.
Der kommt beim Slash.
Ja.
Wunderbar. Und da läuft wahrscheinlich auch Toxic Avenger Unrated, ne?
Ach, bestimmt.
Nee, die zeigen vor allem, das finde ich geil, die zeigen Mr. Melvin. Das ist quasi die neue Integralfassung von den alten Toxic Avenger-Filmen zusammengematscht in eine Langfassung von Lloyd Kaufman abgenommen. Und den zeigen sie, ich glaube, sogar Weltpremiere.
Ui, geil. Also das heißt, das sind dann Teil 1, 2 und 3 in einem Film.
Ich glaube, ja, oder nur die Fortsetzungen. Also 2 und 3 in einem Film.
2 und 3 in einem Film.
Als Integralfassung, ja.
Naja, gut. Ja,
ja. Dauert dann halt eben auch 127 Minuten.
Ja. Also ja, ich bin schon Befürworter des dritten Teils, aber ich weiß, dass der nicht so wirklich gemocht wird.
Vollgestopft mit Gore und Gaudium, wie das Slash sagt.
Ja. Ich möchte hier jetzt aber auch mal für einen eventuell nächsten Audio-Flick Sachin Kabuki-Mann einreichen.
Oh. Ja. Ey.
Bei dem würde ich gerne mal wieder schauen. Also
den habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Da guck doch mal, was ich mir passenderweise am Samstag auf der Hamburger Filmbörse gekauft habe.
Wirklich? Nice. Ja, sehr gut. Ja.
In der neuen Version von 84 Films. Die haben nämlich jetzt alle Tromas neu aufgelegt. Da habe ich mich natürlich gleich mit allen eingedeckt, die wichtig sind.
Hast du Thomas War?
Den hatten sie nicht mehr. Oh. Aber ich habe Surf Nazis, Poltergeist, Poltrigeist, Kabuki-Mann, Tromit and Juliet, alles da. Mhm. Rabbit Grannies.
Ach, geil.
Ja,
Rabbit Grannies auch von Astro.
Die alte Blood Edition, ich habe ja. Die habe ich aber gestern auf dem Flohmarkt verkauft. Dafür habe ich mir jetzt das Mediabook gekauft für 40 Euro.
Ja, ach komm, dann erzähl doch noch mal kurz von deinen Erlebnissen auf dem Flohmarkt und wie Leute auf deine geisteskranken Filme reagiert haben.
Naja, das war aber auch zugegeben, das war ein Experiment. Nee, war gestern auf dem Flohmarkt in Hamburg, aber eigentlich ein Flohmarkt, der eher so für Familien, Kindersachen und vor allem Klamotten eher bekannt ist, weil meine Freundin da Kram verkauft hat. Aber ich dachte mir, naja, stelle ich halt mal auch ein paar Sachen von mir mit dazu, das ist ja nichts. Und habe da einfach so eine Kiste hingestellt mit alten DVDs, die ich ausrangiert habe. Zum Beispiel die gesamte Halloween-Reihe und ein paar Freitag der 13-Filme, Trick or Treat und Ebola-Syndrom auf der alten Excess-Digibook. Und naja, also abgesehen davon, dass da vielleicht maximal 5 Leute überhaupt reingeguckt haben, wenn wir den ganzen Tag verteilt in die Kiste, Also mein Highlight war auf jeden Fall die Frau, die so reingeguckt hat, hat einfach nur so random irgendein Halloween, nur ein Halloween, das war nicht mal das schlimmste Cover, einfach ein Halloween so aufgemacht und ist so angeekelt, so hat sich erschrocken und ist so angeekelt weggegangen. Das fand ich ganz lustig. Aber ich habe tatsächlich auch immerhin Trick or Treat und Ebola-Syndrom tatsächlich verkauft.
Warum hast du ja nicht mal Bescheid gesagt? Den Trick or Treat hätte ich genommen.
Ach, das ist irgendeine ranzige UK-Blu-ray, DVD.
Ach, und sowas verkaufst du an fremde Leute und gibst es nicht Daniel?
Naja, also komm, ein bisschen
also Anspruch. Ja, aber, ja. Aber selbst dann kannst du, also demnächst sagst du bitte gerne einmal Bescheid, weil es ist okay. Immer noch gut, um es mal ins Regal bei Kino Plus zu stellen.
Okay. Oh, ich dachte schon, das wäre jetzt der Moment, wo der Podcast zerbricht.
Naja, so einen kurzen Moment war ich auch schon stinkig gewesen.
Ja. Aber meinst du jetzt Trick or Treat oder Ebola-Syndrom vor allem?
Trick or Treat, Ebola-Syndrom habe ich.
Ja, okay. Of course.
Gut. Ja. Weil es wäre kein Problem gewesen, weil Ebola-Syndrom habe ich noch zweimal. Da kann ich noch eine geben.
Cool.
Aber ja,
die
Trick-or-Treat-DVD war wirklich auch nicht schön. Also da hast du jetzt wirklich nichts verpasst. Aber ja, nächstes Mal sage ich natürlich Bescheid.
Haben ist besser als brauchen.
Das sagte sich der Typ auch, nachdem ich ihm darauf hinwies, dass die Trick-or-Treat-DVD keinen deutschen Ton hat. Und er so meinte, oh, ist eigentlich nicht so meins Englisch, aber naja, hast du es mir gekauft.
Ja.
Aber er hätte Bescheid. Jedenfalls war ein Experiment, aber Familienflohmärkte nicht geeignet für Horrorfilme.
Schade.
Ich glaube, Flohmärkte sind generell nicht so das geeignet für Horrorfilme.
Ah, ich glaube, wenn du so Flohschanze gehst oder so, also so ein bisschen Einzugsgebiete, wo eher so ein bisschen alternativere Leute unterwegs sind, geht das, glaube ich.
Das ist dann immer
natürlich auch die Filmbörse.
So ein unerhoffter Glücksfund, den man dann da manchmal macht, wenn man irgendwo was so halb gelangweilt durchguckt, auf einmal traut man seinen Augen nicht.
Also die zwei Typen, die das bei mir gefunden haben, denen habe ich einen Tag gerettet, weil die mussten halt mit ihren Frauen über den Fashion-Flohmarkt schlendern, waren gelangweilt und haben dann bei mir zumindest noch was gefunden, ja.
Ey, ich will auch nicht sagen, ich habe hier Three Idiots auf DVD gefunden, auf dem Halstenbecker-Flohmarkt. Also dementsprechend,
ja, auch nicht schlecht.
Ja.
Passt. Ansonsten für alles andere musst du halt auf die Filmbörse gehen. Da war ich am Samstag wieder, die zum ersten Mal jetzt wieder war, seit, glaube ich, 2 Jahren in Hamburg. Die
Hamburger Hamburghaus ist wieder renoviert, ne?
Das Hamburghaus ist nicht renoviert, ist immer eine riesen Baustelle. Du kannst aber mal durch den Hintereingang jetzt rein. Und drin sieht es genauso aus wie vor 2 Jahren. Sie haben nichts geändert da drin. Es ist immer die gleiche Aula, die gleiche stinkende Turnhalle, voll mit Filmhändler-Nerds. Und es hat sich auch nichts getan an allem irgendwie. Da stehen die gleichen Leute, die ihre Terrifier mittlerweile nicht mehr 2, sondern 3 Mediabooks für 190 Euro raushauen wollen. Hm. Es hat sich nichts geändert. Und ey, ohne Scheiß, die ganzen Alternativcover inzwischen, das kannst du nicht mehr angucken, ne? Von Horrorfilmen. Diese Mediabook-Cover, die jetzt alle immer neu gezeichnet werden. Liegt dann einfach nur so ein Meer aus Titten-Covern. Also eins schlimmer als das andere. Die Cover haben auch mittlerweile nichts mit den Filmen zu tun. Da gab's ein neues Mediabook von hier C2 Killer Insekt mit den Zecken.
Hm.
Auf dem Cover ist einfach komplett so eine nackte Frau drauf, natürlich mit wie riesengemachten Möpsen. Überall sind halt Zecken am Körper und eine kriecht gerade in ihre Vagina. So, das hat nichts mit dem Film zu tun, absolut gar nichts. Okay, und so sehen mittlerweile alle von diesen Custom-Covern aus, von den ganzen Mediabooks. Du denkst dir so, Alter, aber die haben anscheinend ihre Zielgruppe wirklich gefunden. Also neben mir, ich hab dann so da drauf gestarrt und war einfach nur so, was zum Teufel? Und neben mir hat gerade einer irgendwie für 280 Euro Mediabooks da gekauft. Genau, ja, die Dinger.
Jeden Morgen stehen 333 Idioten auf.
Ja, mittlerweile sogar weniger. Teils sogar nur so 100 oder sogar 60 oder so. Ja. Also die machen die schon in Kleinstauflagen, aber ey, das ist einfach nur noch absurd. Also es ist wirklich lächerlich mittlerweile.
War es denn gut besucht?
Es war am Anfang halt die voll, ja. Also die geht ja immer nur von 12 bis 4. Und es dünnt sich da auch relativ schnell.
Das finde ich auch so absurd. Warum ist das so zeitlich so krass limitiert? Hier in Berlin halt auch, dass man muss irgendwo an den Arsch der Heide fahren und dann ist es nur 4 Stunden auf.
Vielleicht haben sie Angst, dass die Polizei immer noch mitbekommt. Nee, aber weiß ich nicht. Am Anfang war es recht voll, da machen halt jeder ihre Runden und dann ist halt auch wieder vorbei. Also das insgesamt laufen da jetzt nicht viele Leute durch. Ich würde mal sagen, so vielleicht so 200-300 über den Tag.
Aber ob die Polizei weiß, dass es Apple-Serien nicht auf Blu-ray gibt?
Alter, ey, da war ein Stand, ne? Die hatten nur Bootlegs. Nur. Old Guard 2 auf Blu-ray. Die Wednesday Season 2 auf Blu-ray. Ey, so dreist nur noch.
Das ist echt wild immer, ey.
Die neue nackte Kanone auf Deutsch auf Blu-ray. Das Remake. Also das ist halt, und dann immer wenn du den Typ irgendwas gefragt hast, war der so, ey, kann ich dir nicht sagen, ist nicht mein Stand, ich passe hier nur auf, damit er nicht dran sein, ne? Ey, das sind solche Heinis da, wirklich.
Ich gehe gerne hin, aber immer mehr so gegen Ende. Also die letzte Stunde, das ist immer am schönsten. Da kann man doch mal hier mal da einen kleinen Deal machen oder so. Und er findet halt in Ruhe irgendeine Perle, die man sonst nicht gefunden hätte, weil halt 3-4 Leute neben einem sind und dann auch gerne gucken möchten.
Ja, ich habe hier einen Flyer. Die nächste ist am 25. Oktober. Also kommst du mit dann?
Da bin ich sogar hier, ja.
Cool. Ich gehe auch hin. Also in Berlin ist auch echt immer eine gute Buchauswahl und so. Da habe ich mir letztes Jahr, wann war ich denn da? Vor 3 Monaten oder so, dieses Buch über deutsche Genre-Regisseure gekauft. Und diese im Eigenverlag veröffentlichten Bücher sehen ja gelinde gesagt immer nicht schön aus, sondern sehr zweckmäßig vom Layout. Und dann habe ich das gekauft und dann bin ich weggegangen. Hat mich der Typ noch kurz am Arm festgehalten, zu mir gesagt, nicht nur ins Regal stellen, sondern auch lesen. Und ich dachte mir so, Alter, ich werde alles mit diesem Buch machen, aber es mir garantiert nicht ins Regal stellen. Das Lesen, dann kommt das in irgendeine Schublade rein, was halt wirklich nicht schön designt aussieht. Ja, es war funny, so diese Grundannahme, dass man sich sowas fürs Regal kauft.
Ja, das denken die mit ihren alternativen Coverdesigns
auch. Ja, klar. Sind auch Pornostars da? In Berlin waren ja so ein paar Porno. Naja, Stars, Sternchen.
Nee, die haben keine Deutsche? Gäste.
Weiß ich nicht.
Also, das würde mich ja mal interessieren, wer da jetzt gerade als Star oder als Sternchen gilt.
Also ich hab's ja auch, ich war ja auch mit meiner Freundin letztes Jahr auf der Venus. Man kennt auch die Namen gar nicht mehr so von irgendwoher.
Ja,
gut. Also sonst hat man ja immer noch so, also Pornostars haben sich ja dadurch ausgezeichnet, dass man sie halt außerhalb vom Pornhub halt auch kannte und irgendwie zumindest so namentlich zuordnen konnte, aber inzwischen konnte ich die Namen nicht zuordnen, die Gesichter auch nicht, also man konnte gar nicht zuordnen.
Ja, ich finde halt auch, glaube ich,
also vielleicht ist alles auch auf OnlyFans abgewandelt.
Eben, das meine ich halt, in Zeiten von OnlyFans würde mich das mal interessieren, wie das jetzt so ist, ne, weil ich meine, das, was OnlyFans ist, ist ja das, was früher, keine Ahnung, wie hießen die, Cam24 und keine Ahnung. Und da gab's ja auch schon gewisse Bekanntheiten, ich will jetzt nicht sagen Berühmtheiten, ne, aber da waren ja schon ein paar Damen, die gab's ja schon, die waren ja schon hier, Lucy Cat und wie sie hießen, die war ja auch bei uns, bei Rocket Beans zum Beispiel gewesen. Die kamen ja auch über den Amateurbereich und haben sich ja selbst hochgebracht und vermarktet und so weiter und so fort, beziehungsweise sich vermarkten lassen von meistens dem Lebensgefährten. Aber ja, mich würde das mal interessieren, wie das jetzt inzwischen so ist, wie man da so, wo die Gewichtung liegt und so weiter. Weil für meinen Eindruck ist die Zeit der großen Labels zum Beispiel, die wir ja früher hatten, die ist vorbei.
Würde ich auch sagen, ja.
Mit einem Label hattest du halt gleich schon irgendwie wieder direkt Namen in Verbindung. Wenn es dann so eine Jessie Jane und eine Jenna James und so weiter war, da hast du, Digital Breakdown, bla bla. Dann hast du die Hustlers, dann hast du was weiß ich, Magma und so weiter und so fort. Aber das gibt alles, glaube ich, gar nicht mehr, ne?
Wäre doch mal eine Sache für einen Gast, weil es ist ja eh längst überfällig, dass wir Tim Grenzwert mal einladen, der in diesem Bereich arbeitet. Weil das würde mich schon noch mal interessieren, auch Pornoproduktion überhaupt noch, wie diese Kosten jemals wieder reinkommen. Also wo alles mit so Amateurzeug überschwemmt ist.
Ja, da würde ich auch gerne mal die Kosten-Nutzen-Rechnung wissen.
So, ja, das könnten wir auch mal machen, so irgendwie so ein Special innerhalb einer Folge, so 45 Minuten. Ich schreibe ihm mal.
Seine Frau war ja schon vor Ewigkeiten hier, wird Zeit, dass er
genau macht. Bei Pleasure. Deswegen, ja, ich wollte ihm auch, das ist immer so, ich gelobe auch gerade jetzt on air Besserung, weil ich wollte ihm schon ewig schreiben, aber ich habe es immer wieder vergessen. Wenn immer woanders wieder was blinkt.
Was mir gerade auch ins Auge springt, dieser geile Flyer hier von dem Filmbörse, auch die Überschrift oben: Sex, Gewalt und Aliens.
Geil. Was braucht man mehr? Oh.
Gab's schon da von Shout, gab's da ein paar Importe von den John Woo-Filmen irgendwas?
Hast du's? Nee, also Importe hast du eh kaum. Das ist nicht die Zielgruppe. Da gibt's so wenig, da gab's auch keinen Arrow und so und die 88 und so. Du merkst es einfach, dass da kommen nur die deutschen Sammler hin hauptsächlich. Das hat da keinen Markt groß.
So schade, ey. Lieber das Koma-brutale Duell zum 28.
Ja, der lag da auch wieder für 40 Euro.
Ja. Ja. Siehst du, sag ich doch, ey.
So könnte man das Quizformat eigentlich auch nennen.
Das Koma-Portal.
Ja. Mit freundlicher Genehmigung von Heiko Fipper.
Ja, da freut er sich bestimmt.
Aber absolut. Also ich glaube auch, also du merkst halt, die haben diesen Wandel, der jetzt in den letzten 2 Jahren, vor allem durch Corona, passiert ist. So sehen wir auch bei uns im Discord. Die Leute kaufen sich halt Arrow, 88, Shameless und so, ne? weil du auf einmal sehr viel früher bekommst. Das findet da nach wie vor eigentlich, also habe ich zumindest nicht gesehen, eigentlich nicht statt. Das sind immer die gleichen Nasen, die halt einfach die deutschen Stuff auf jeden Fall brauchen, auch deutschen Ton unbedingt haben wollen und brauchen. Weiß nicht, wie das ist, wenn du da mal mit einer Ladung Arrow und Co. aufschlägst, ob das der Abnehmer findet.
Ja, wenn denn wenigstens dann auch irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich meine, beim Mediamarkt und so, zumindest bei oder Saturn oder was weiß ich, da standen ja immer noch mal so bei in dieser einen Reihe oder beziehungsweise in diesem einen Bereich, da gab es ja so einen Mediabook-Bereich immer, da standen ja immer auch ein paar schöne Dinger dabei, so Tiger Cage und was weiß ich. Die waren halt alle viel zu teuer dafür, dass es einfach nur so echt schon eher ranzige Transfers waren, ohne viel Beiwerk oder ohne viel Extras und so. Aber die sind ja da. Der Markt ist da ja, also es gibt ja offensichtlich einen Markt dafür. Hm. Und sowas taucht da halt auch nicht so auf.
Ja.
Zumindest in meiner bisherigen Erfahrung. Also ich habe mir wenig Asiatisches auf den Filmbörsen bislang mal holen können oder geholt.
Hm. Das finde ich ein bisschen schade. Es sind schon hauptsächlich immer noch die Klassiker so, ne? Vor allem natürlich die Sickos und ja.
Aber um mal galant das Thema zu wechseln, welche Filme vom Fantasy Filmfest 2025 werden wir uns denn nächstes Jahr auf der Filmbörse holen wollen?
Naja, du meinst nächste Woche.
Auf jeden Fall die Unrated von Toxic Avenger. Ich wette,
die wirst du dir holen?
Nein, die Kohle werde ich mir nicht holen, aber ich wette, es gibt eine Menge Leute, die sich den da holen.
Ach so, ja, das glaube ich auch. Ja, da wird irgendeine komplette Edition mit allen möglichen Troma-Kram drin. Ich glaube auch, dass dieser Mr. Melvin, wenn der irgendwann mal ein Release bekommt, dass da sehr limitiert vorgegangen wird und sehr hochpreisig erstmal.
Ja. Ey, ich meine, du hattest uns ja vorgewarnt, aber ich muss letztendlich sagen, so schlimm fand ich ihn jetzt nicht.
Schlimm fand ich ihn ja auch nicht, aber halt so absolutes Mittelmaß. Er ist weder hart genug, noch witzig genug, noch eine Kehrtwendung genug. Also man hätte sich auch noch mehr auf dieses Familiendrama fokussieren können mit so ein paar, also dass man ihn deutlich düsterer macht und deutlich mehr so Sozialdrama, aber es reicht halt an allen Ecken und Enden nicht. Also wie man es dreht und wendet, nichts ist überzeugend genug leider.
Ja, also er hätte sich echt ein bisschen mehr committen müssen in irgendeine Richtung. Ich finde halt, André hat vorhin einen Film aufgezählt von Troma, den er sich geholt hat, Poultrygeist. Der, finde ich, ist ja in Sachen, weiß ich nicht, in Sachen Gespritze und ja. Gespratze und Ekel, sag ich mal, Fontänen, ist der ja fast schon Königsklasse für Troma-Verhältnisse, finde ich so. Ja. Also der Film geht eigentlich echt permanent nach vorne und das jenseits aller Geschmacksgrenzen. Und man merkt irgendwie Make and Blair an, dass da irgendwie so ein bisschen der Versuch da war. Aber dann war da auch vielleicht ein bisschen der Versuch da, noch so eine andere Form von Super irgendwie von James Gunn zu kopieren oder zu kreieren so. Und der, was ich halt gesagt habe, also was, der Film ist halt einfach zu viel Hochglanz oder Mainstream und zu wenig Dreckschleuder so. Und
ja.
Das ist ein bisschen schade, weil ich finde schon, dass man in den Hintergrundgags sehr oft so ein bisschen den Geist von Troma gespürt hat. Aber dann kommt halt diese komische, weiß ich nicht, Vater-Sohn-Beziehung, die nur so halb aufgeht. Und auch das Leiden von Peter Dinklage braucht auch so ein bisschen, bis man das akzeptiert. Aber ganz, ganz, ganz viel böse kann ich dem Film jetzt auch nicht sein, so, weil ich fand, der hat schon ein paar humorvolle Momente gehabt. Ich fand, der hat auch ein paar ganz schöne Splatter-Momente gehabt. Und so ein, zwei, sag ich mal, Dinge und Themen kriegt er dann doch noch mal verpackt. Alles in allem zu wenig, aber jetzt auch nicht wirklich alles so schlimm, um wirklich draufhauen zu müssen, so. Das finde ich nicht. Dafür ist der noch sympathisch genug, kann man das sagen?
Mhm. Ja. Ja, deswegen, also ich habe ja auch nicht draufgehauen, ich habe halt nur gedacht, okay, warum? Und gerade ich mag ja Mason Blair auch so gern. Also als Schauspieler, als Regisseur muss er sich, glaube ich, noch ein bisschen beweisen oder so. Aber ich hätte ja auch allen Beteiligten das Beste gewünscht. Elijah Wood finde ich immer sehr redselig, wie er sich so bemüht, Horror voranzubringen. Aber auch die Rolle ist komplett verschenkt. Also er ist weder bedrohlich noch relevant für die Handlung so wirklich. Also es ist alles so ein harmloser Spaß, was das Original ja irgendwie auch ist, aber das Original ist ja trotzdem noch so räudig und irgendwie versucht's noch irgendwelche Tabus zu brechen und macht trotzdem ja den Toxic Avenger auch liebenswert. Und es ist jetzt nicht auch nur nicht durch Nostalgiebrille gesehen, sondern der war ja instant schon sympathisch. Hier ist es halt einfach eine verwandelte Figur. Ja. Wo ich so denke, ja, okay, ich mochte die Figur, die es davor war, ganz gern. Ich mag jetzt auch Toxi ganz gern, aber es, da wächst einem halt nichts ans Herz. Und das ist halt ein bisschen schade, weil ich fand von allen Beteiligten und von den Vorzeichen, weil es wird ja auch niemand gesagt haben, ey, haltet euch bei der Gewalt bitte ein bisschen zurück. Wir wollen ab 16 ins Kino. Das wird ja auch nicht gewesen sein.
Ja, und aber auch solche, ich weiß nicht, der Film wirkt halt echt verschnitten. Man merkt irgendwie,
das interessiert mich, weil das, sorry, dass ich jetzt so reinkriege, aber das hat Chris ja auch in seiner Review geschrieben oder auf dem Discord geschrieben, weiß nicht mehr genau. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht und das ist natürlich auch eine sehr subjektive Wahrnehmung, aber ich würde den gerne jetzt nämlich auch nochmal gucken. Vielleicht habe ich auch eine andere Fassung gesehen.
Das kann vielleicht auch sein, ja. Also ich muss auch sagen, also ich habe den ja in der Presse nur sehen können. Mhm. Und auf mich wirkte der auch irgendwie zusammengestückelt. Das waren mal mehrere Geschichten, die sie versucht haben auszubauen und so weiter. Ich meine, warum packen sie da diese blinde CIA-Agentin oder was es da ist mit in den Film rein, die ansonsten keine Relevanz hat, so, ja. Also das war. Da waren irgendwie, da hat man gemerkt, da sollten irgendwelche Anspielungen auf das Original sein, aber die konnten sich gar nicht irgendwie dann weiter entfalten oder haben dann auch letztendlich keine Rolle mehr gespielt. Und ich fand auch so, wie dann gewisse Dinge ganz plötzlich passiert sind, das fühlte sich nicht organisch an. Also nicht so, und ich meine, und das, ich gucke hier schon auf einen Film, der bewusst schlecht auch sein möchte, beziehungsweise das Schlechte ja irgendwo zum Prinzip erklärt. Aber das war was anderes. Das war eine andere Form von, wie soll man sagen, Verwirrung und nicht hundertprozentig wirkend oder nicht perfekt wirkend, sagen wir es mal so.
Ja. Ja, es ist so, Dinge passieren halt, ohne dass es sich wirklich ergibt oder so. Ich weiß nur, dass ich dann am Ende ist dann auf einmal dieses Konzert. Man denkt so, okay, dann ist jetzt ein Konzert. So weird. Aber wieso, weshalb, warum das jetzt ist, das hat sich bei mir in meinem Gucken nicht so ganz erschlossen. Und es war auch so ähnlich, als wir Halloween in Sieges geguckt haben, den letzten Teil, wo die Leute vorher ja auch dann so euphorisch drauf waren. Und bei Toxic Avenger ja ähnlich. Und dann war auch die Stimmung immer verhaltener und so. Es gab natürlich bei den Gore-Szenen immer noch so ein bisschen vereinzelten Jubel. Aber du hast schon gemerkt, im Saal hing schon eine große Ernüchterungsglocke dann über allem. Und das habe ich bisher nur bei diesem Halloween beim letzten erlebt und bei Toxic Avenger. Also sonst war nichts, wo Leute oder Fans in erster Linie so ernüchtert waren.
Ja, aber ja.
Ja, aber es geht, es ist immer noch völlig okay, aber ins Kino, also ob der jetzt rausgekommen wäre oder nicht, ist relativ.
Ah, aber ich sag mal so, wer jetzt nicht mit dem Original aufgewachsen ist, ne, und wer das Original nicht kennt, meiner Ansicht nach kann der auch da, also können Leute da problemlos Spaß mit haben.
Das stimmt, ist halt auch eh so eine, ja, so eine, was ist das, philosophisch macht, hängt so ein bisschen zu hoch auf, aber soll ein Remake Lust aufs Original machen oder nicht? Oder soll man nach dem Remake denken, ja, okay, es reicht?
Ja, das die Frage ist halt, ja, ist
die Frage.
Wenn du vorher sowas wie Trauma noch nie irgendwie gesehen hast und wenn das höchste deiner Trash-Gefühle sowas ist wie, ja, Sharknado vielleicht. Mhm. Naja, dann ist, sag ich mal, Trauma schon noch mal ein guter Schritt nach vorne. Ne? Ja. Also ein ordentlicher Schritt nach vorne, sagen wir es mal so.
Ja, ist halt, entweder öffnet sich dann halt so eine Schatzkiste oder irgendwie eine Kiste voller Maden. Das ist ja dann so immer irgendwie dann noch individuelles Empfinden. Aber ich würde es halt schön finden, wenn ich die Gewissheit hätte, dass der Toxic Avenger jetzt irgendwie, und ich meine auch allein, dass sie ihn jetzt Toxic Avenger unrated nennen. Das ist ja auch, wie sehr das darauf hinweist, wie krass der Film zu sein, anscheinend zu sein hat, was ja auch nicht stimmt. Also deswegen checke ich nicht, was beim Entstehungsprozess so alles irgendwie aus der Bahn gelaufen ist.
Aber immerhin ist er da. Also.
Ja, eben.
Ja. Genau. Ja, ich weiß nicht, hast du wie Bury the Dead gesehen, Tino?
Nee, das habe ich gemieden. Ich will nichts mehr mit Zombies angucken. Und so der Konsens scheint ja auch zu sein, dass ich da alles richtig gemacht habe. Aber auf Letterboxd ist die Wertung immer noch erstaunlich hoch. Dafür, dass die Leute, die ihn gesehen haben, erstaunlich frustriert waren bis zornig.
Ja, also ich weiß nicht, ich war nicht ich war eher frustriert, zornig war ich nicht, weil ich dann irgendwo auch gelähmt war. Der Film ist halt sehr ereignisarm meiner Ansicht nach und überträgt diese Ereignisarmut halt auch auf den oder die Zuschauerin. Ich weiß nicht, ich guck den Film an, der sieht schick aus, das will ich gar nicht abstreiten. Der hat eine schöne Kamera, der hat schöne Bilder, der hat auch eine tolle Landschaft da, das spielt wohl alles, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwo Tasmanien so, Militärexperiment, alles Leben da vernichtet und verbrannt und keine Ahnung. Und Daisy Ridley begibt sich jetzt ins Katastrophengebiet, um zu helfen und gleichzeitig ihren Mann zu suchen, der sich irgendwo da aufhalten soll. Und also da hätte man schon echt eine Menge draus machen können, was hier leider echt versandet in der Bedeutungslosigkeit oder im Aufwärmen diverser bereits etablierter Tropes, Klischees und Szenerien oder Abfolgen, die wir schon zigfach im Zombie-Genre gesehen haben. Dabei ist das ganz cool. Die stellen irgendwann fest, dass die Toten hier aufwachen. Aber dann ist nicht ganz klar, was die Toten machen. Erstmal knirschen sie nur sehr, sehr, sehr schmerzempfindlich oder beziehungsweise schmerzverursachend mit den Zähnen. Also die knirschen so hardcore mit den Zähnen, das tut weh beim Zuhören. Aber das ist dann auch irgendwie alles. Und dann kommen wirklich, weiß nicht, das ist so 28 Tage später irgendwo auf der anderen Südhalbkugel der Erde so. Szenarien, die wir schon wirklich mehrfach ausgespielt gesehen haben. Ein Soldat, der nicht mehr so ganz bei Sinnen ist und so weiter und so fort. Und am Ende guckst du diesen Film an und denkst dir echt, Daisy, deswegen? Und dann fragst du dich halt auch, echt, Daniel, deswegen hast du das jetzt geguckt.
Sprichst du dich mit Namen an, wenn du Selbstgespräche führst?
Nee, das ist dann von wegen echt Hirn. Das haben wir uns jetzt angetan. Irgendwie sowas in der Richtung, ja. Also,
ja, klar.
Es war einfach leider ein sehr, ich muss es so sagen, einschläferndes Erlebnis, weil der Film halt für mich keine richtig große Spannung erzeugt hat. Es gibt hier und da mal einen kleinen Moment, wie gesagt, Zähne knirschen oder halt eben Unsicherheit, was da gerade jetzt der Zombie macht. Aber das Problem ist, dass hier Zach Hilditch, er etabliert es meiner Ansicht nach nicht so schön. Er etabliert es nicht richtig so. Also er hätte aus dieser Unwissenheit, dass es nicht ganz klar ist, wie so ein zurückgekommener Toter reagiert, da hätte er mehr draus machen können. Da hätte er mehr Spannung draus generieren können. Und dann kommt er am Ende noch mit dem Ende daher, wo du halt denkst, sorry, aber saß ich da und hab mir gedacht, bei allem Verständnis, ich versuche hier echt so viel Mitgefühl aufzubringen wie möglich. Aber das ist dämlich und das ist noch viel dämlicher. So, ja, also das mehr konnte ich dazu nicht sagen, so, ja, weil ich dann halt auch echt ein bisschen eben gelangweilt und eingelullt wurde von den immer gleichen Szenarien, die wir schon so oft gesehen haben.
Ja, da habe ich aber echt gar keinen Bock drauf gehabt. Also ich war auch ein bisschen irritiert, weil die Wertungen so hoch waren. Aber es ist ja auch Handling the Undead hat ja auch erstaunlich hohe Wertungen dafür, dass viele Leute ihn auch so als ihren Antifilm des Jahres bezeichnet haben. Und da höre ich im Zweifelsfall lieber auf die Bubble und ärgere mich dann eventuell in 6-7 Jahren, wenn ich auf Atem mal drüber seppe und mir so denke, shit, das hätte ich doch gerne im Kino gesehen. Sie hatten alle Unrecht. Aber dieser eine von 50 Momenten lohnt es halt nicht, da ins Kino reinzurennen. Gerade bei so einer Druckbetankung, wie so ein Festival ja immer ist. Also so ein Film wie Bury the Dead kann mir dann immer auch schon irgendwie die Energie für 2 Tage rausziehen.
Nö, das nicht. Aber ich, wie gesagt,
ja, ich bin dann schon, also auch bin auch froh, dass ich sowas wie Nina zu Hause geguckt habe. Weil das Thema ist irgendwie schon aller Ehren wert, aber dann ist das so langsam entwickelt, ist auch wieder die übliche Frage, die man ja seit Anbeginn des Fantasy-Filmfests stellt, was hat so ein Film da zu suchen, nur weil man jemand eine Waffe zieht und weil das Verbrechen vielleicht ein bisschen grausamer oder ein bisschen geschmackloser ist als normale Banküberfallverbrechen, aber das ist wirklich, wo ich immer sagen muss, es ist eine Mogelpackung, es ist als Film ganz okay, aber es rechtfertigt weder die Existenz beim Fantasy-Filmfest, noch ist es so geil, dass man da irgendwie beide Augen zudrücken muss, um diesen Film reinzubringen. Also das ist wieder dieses typische Nachmittags an einem Wochentag-Füllprogramm und das weiß ich halt nicht, ob es da so wenig gute, bessere Filme, geeignetere Filme geben würde, dass das so häufig vorkommen muss.
Ja. So, was kann ich
aber machen? Lass uns noch mal über einen Film reden, wo wir beide, also ich mutmaße jetzt mal, dass du natürlich gleich reinkriegst, wo wir beide sagen, dass wir den mochten, aber jetzt noch ein mindestens 10-minütiger Disclaimer folgt, warum wir ihn trotzdem kaum jemanden empfehlen können, nämlich Man Finds Tape.
Ja, Man Finds Tape.
Ja, auf den bin ich ja immer noch sehr gespannt jetzt nächste Woche, aber rede ich mir den jetzt wahrscheinlich madig.
Nee, gar nicht. Aber es ist, also dir könnte man ihn zum Beispiel empfehlen, aber Leute, die wir nicht so gut kennen, ich wüsste nicht, was ich sagen sollte.
Ich auch nicht.
Also ich will den Film, ich mochte den, aber ich weiß halt nicht, was ich sagen soll, damit Leute genau wissen, wie ich den einschätze und dass sie nicht zu viel erwarten sollten, aber auch nicht zu wenig. Und es ist ja oft immer noch auch so diese Frage, sollte man dafür sich ein Kinoticket holen oder nicht? Und ich versuch's mal möglichst wertneutral zu formulieren. Also ich mochte, was für eine kleine, unaufgeregte Geschichte er ziemlich klein und unaufgeregt erzählt. Aber wir sind halt auch wegen einem Found-Footage-Horror gekommen, der immer wieder auch zeigt, er könnte richtig gruselig sein, aber er will halt was anderes sein. Und das ist immer so ein bisschen so kurz mal die Muskeln zeigen und dann zu sagen, okay, aber die zeige ich nie wieder. Ich lasse jetzt das Hemd an für den Rest des Films. Das weiß ich nicht.
Obwohl, ich meine, ich fand da schon ein paar Szenen auch.
Ich fand super gruselig relativ am Anfang, wo dieses Tape gezeigt hat. Ja. Kann ja mal ein bisschen so zusammenfassen. Es geht um einen Mann namens Lucas Page, der online berühmt wird, weil er ein seltsames Band gefunden hat, was er in seinem Elternhaus gefunden hat. Und das zeigt ihm beim Schlafen, wie eine unbekannte Gestalt anspricht. Und das erlangt dann schnell so Creepypasta-Status, wodurch dann Lucas dazu gebracht wird, eine eigene Webseite zu machen, die er und mit einer Internetserie, die er Manfight Tapes nennt und immer weitere Tapes zu veröffentlichen. Bis er dann halt auch merkt, oh, hier, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Und das spielt schon geschickt mit diesen ganzen Elementen. Also diese Man-Find-Tape-Sachen hat schon sehr so Ähnlichkeit mit dieser Marvel-Hornets-Serie, die so Slenderman mehr oder weniger berühmt gemacht hat. Und der Film ist auch clever genug, das nicht nur bei diesem viralen Erfolg zu lassen, sondern es geht auch schnell dann so um Doxing und Online-Belästigung, weil dann ist es nicht zu gruselig, er veröffentlicht nichts mehr. Und das gelingt dem Film irgendwie alles besser, als diesen wahren das wahre Grauen zu erzeugen. Weil das erste Band, was man sieht, da ist so eine enervierende Tonspur drunter, dass wenn da ein Jumpscare gekommen wäre, ich wäre aus dem Sitz gesprungen. Also ich war da so tense, aber dann wird das alles so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man das auch schon als kosmischen Horror zusammenfasst, aber man weiß, da steckt was Größeres dahinter und dem Film genügt dann über weite Zeiten, das irgendwie schon so als das große Ding darzustellen. Da steckt halt so mehr dahinter.
Aber ich fand's eigentlich ganz geil. Ich meine, wenn man weiß, dass der Film von hier Benson und Moorhead mitproduziert wurde, dann passt der schon ins Oeuvre da rein von den beiden. Aber ich finde ihn da auf eine gewisse Art und Weise schwungvoller, beziehungsweise bietet er mir ein bisschen, oder hat er mir ein bisschen mehr angeboten, ein bisschen mehr, weiß nicht, ein bisschen mehr Einstiegsmöglichkeit, ein bisschen mehr Fluffigkeit, ein bisschen mehr, weiß ich nicht, also, die versuchen ja meistens immer so alles so clean und nüchtern auszuspielen. Und das hat Man Finds Tape meiner Ansicht nach nicht, sondern der geht manchmal so ein bisschen auch drauf. So, das, was du, glaube ich, als Muskelspielen bezeichnet hast, so, ja. Da gibt's so ein paar Momente, wo du denkst, oh, was habe ich da gerade gesehen? Das fühlt sich aber jetzt fies und ungut an, so, ja. Und sowas heben die beiden Macher hier ein bisschen mehr stärker hervor als ein Benson und Moorhead.
Ja, sie waren ja, so wie ich es verstanden habe, haben sie halt das Drehbuch gesehen, waren begeistert, haben so gesagt, ey, klar, wir wollen das umsetzen. Und der Film ist ja auch zu der Zeit entstanden, wo sie dann ihre Daredevil-Serie umgesetzt haben und wahrscheinlich auch Something in the Dirt noch gemacht haben, sodass sie eher als Berater da waren. Also ich würde den Einfluss jetzt nicht zu überbewerten, aber es zeigt schon viele Elemente, die auch in ihren eigenen Sachen vorkommen, ist ja auch mit ihrer Rustic-Produktionsfirma produziert und es wirkt schon wie aus einem Guss, also fast wie so ein A24 für so Low-Budget-Understatement-Sci-Fi-Horror, der nie Leute nachhaltig gruseln will, sondern eher so ein bisschen verstören und noch so zum drüber nachdenken lassen will, was sie da genau gesehen haben. Und das hat schon eine Faszination, aber man merkt halt an manchen Stellen, dass hier halt ganz großer Horror eigentlich möglich gewesen wäre. Und irgendwie finde ich das auch souverän und mutig, da einfach zu sagen, ja, wir könnten das natürlich super gruselig jetzt machen, machen wir aber nicht. Wir lassen es lieber so ein bisschen im Umplan. Also so ein bisschen so wie so Mumblecore-Filme ja, als Found-Footage.
Ja, ja.
Und sie irgendwann macht sie auch ein bisschen so diesen Twist, dass es nicht reines Found-Footage ist, sondern eher so eine Mockumentary. Und diese persönlichen Dramen, die sich da abspielen, fand ich auch spannend, weil es kommt von Lucas dann noch die Schwester zurück. Und wenn du in einer Kleinstadt wohnst, ein Geschwisterteil geht weg, das andere bleibt da, entstehen halt Spannungen, weil die Kleinstadt ist für die eine Person die ganze Welt, während die andere Person die ganze Welt kennt. Und auch das wird, obwohl wenig Charakterisierung stattfindet, ist diese Spannung immer gut zu spüren, weil sie halt auch denkt, ihr Bruder hat leicht einander Murmel, bis sie dann so checkt, ah, da steckt doch irgendwie mehr dahinter. Dann ist immer so ein bisschen unklar, woran die Eltern genau gestorben sind. Das wird auch nie so genau thematisiert und es bleibt vieles angenehm unklar. Aber es wirkt vom Talent her so, als ob die Leute einen viel geileren Film hätten machen können, aber es nicht für nötig befunden haben. Und das, da kann ich so komisch meinen Kopf drum rumwickeln, wo ich immer so denke, ey, das hätte ein mega geiles Top-10-Ding werden können. So denke ich so, nice, geil, dass es auch mal sowas gibt. Weil wann sagt man nach einem Found-Footage-Genre mal, oh, das war ja angenehm understated. Das war ja mal angenehmes Understatement, dass endlich mal nicht all in gegangen, sondern nur ein bisschen angedeutet.
Also IndieWire und Slant Magazine sind auch sehr freundlich zu dem Film.
Ja, sind viele sehr freundlich, weil man ihn halt auch wenig, also man kann ihn nur dafür angreifen, dass er nicht zu sehr auf die Vollen geht, aber das ist ja auch immer was, was auch wieder angegriffen wird.
Ja, und ich glaube, der Film kann auch angegriffen werden anhand der Handlungsweisen verschiedener Figuren, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich muss sagen, ja, ich kann das verstehen und ich könnte diese Kritikpunkte auch bringen. Allerdings beziehe ich da in diese Rechnung immer noch mit ein, dass der Film halt den Umfang gar nicht so groß macht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass der Film ein bisschen mehr zeigt, wie groß oder wie umfangreich der Einfluss ist, von dem er da erzählt, unter dem halt so eine Kleinstadt steht. So. Ja. Das kann der wahrscheinlich nicht machen oder hat er wahrscheinlich nicht machen können oder haben sie wahrscheinlich nicht machen können, weil halt eben das Budget nicht groß genug war. Und dementsprechend ist es so ein bisschen bedauerlich, dass der Umfang nicht noch etwas größer gezeigt wird, um zu verstehen und vielleicht, um noch ein paar Punkte mehr zu verstehen oder das Ganze noch ein bisschen greifbarer zu machen. Wir kennen eigentlich fast immer nur eine Situation aus diesen, oder es gibt so zwei, drei Situationen, mit denen sie das vermitteln wollen, was das für ein Einfluss ist, unter dem diese Kleinstadt steht. Aber ja, das kann halt für viele Leute, denke ich mal, schon einfach zu wenig sein, zu wenig unterfüttert, zu wenig Fleisch dran, um dann halt auch mit Figuren oder mit der Geschichte irgendwie mitzugehen. Ich muss sagen, ich fand das gerade das Gute daran, dass das nicht alles so hundertprozentig erzählt war. Ich hätte mir das zwar auch gewünscht, dass man noch ein bisschen was sieht, allein weil ich das in der Inszenierung oder von der Machart einfach cool fand, weil ich finde, das ist schon irgendwie eine ja, das ist schon eine irre Geschichte an sich. Also ich mag diese Geschichte an sich einfach sehr, sehr gerne. Ich behaupte weder, dass die Schauspieler so richtig toll waren oder dass die Figuren mir besonders ins Herz gegangen sind, aber ich finde die Geschichte einfach richtig, richtig cool. Und sie erzeugt meiner Ansicht nach genügend Fragezeichen und genügend Irritation und genügend Unbehagen, damit ich diesen Film eigentlich echt mag.
Ja, genau, Unbehagen trifft es ganz gut. Also es ist so, es ist liebenswert, es ist sympathisch, aber wie willst du den Film in weniger als 10 Worten zusammenfassen und dann jemandem sagen, ist das was, wenn dich jemand fragt, ist das was für mich oder nicht? Ich wüsste nicht, wie ich da mit unter 3 Minuten erzählen und relativieren und wieder die Stärken hervorarbeiten, aber auch, um eventuell Enttäuschungen vorzubeugen, weil man ja auch weiß meistens, wie Leute auf Found-Footage-Filme reagieren, beziehungsweise was sie von Found-Footage erwarten. Und diese Erwartungshaltungen werden hier unterlaufen. Aber ich weiß halt nicht, ob das für alle so befriedigend ist, wie es unterlaufen wird.
Ich glaube halt eben nicht, dass das befriedigt, also ja, weil es halt eben nicht so alles in seiner Richtung irgendwie hundertprozentig befriedigt. Das haben wir jetzt dem anderen Film auch ein bisschen angekreidet, so, ne? Aber hier finde ich, ergibt sich daraus irgendwie so ein andersartiges Ganzes, was ich halt eben aufgrund seiner Existenz schon irgendwie cool finde und nicht so sehr aufgrund seiner Einzelteile zerlegen oder kritisieren möchte.
Ja, weil hier auch die Ambivalenz ganz anders ist. Also es war faszinierend, das anzugucken. Der hat ein gutes Pacing oder ein furchtbares Pacing. Auch das ist, glaube ich, einem nach 5 Minuten klar, ob man das jetzt hier eher so als Sogkraft empfindet oder sich so denkt, Alter, das kann ich mir nicht noch 90 Minuten angucken.
Aber ja, das zeigt auch komplett meine Letterboxd-Timeline. Also da ist wirklich alles dabei von 1,5 bis 4 Sternen.
Ja.
Der eine sagt zum Einpennen langweilig, der andere sagt, ich war komplett drin irgendwie. Also es scheint ja sehr ein Vibe-Film zu sein, auf den man sich halt so ein bisschen einlassen muss.
Also ich glaube, er macht gerade für dich, André, gen Ende etwas, wo du sagst, okay, jetzt, now we're talking. So. Ja. Und dann aber, ja. Ist das aber auch dann vorbei. Ja. Und es geht wieder um ein bisschen was anderes. So. Und aber nichtsdestotrotz, das muss man ihm eigentlich doch auch hoch anrechnen oder kann man ihm eigentlich anrechnen, dass man am Ende da sitzt und sich denkt, okay, das war's?
Ja, und er hat ja fast so ein Ende wie auch Children of the Sea, wo dann auch irgendwann so, ja, und sonst ist nichts passiert. Man denkt so, okay, cool. Also so auch angenehm irgendwie, wie dann so eventuell offene Fragen mit, ja, wissen wir auch nicht.
Ja. Aber ja, nice, alles geht echt. Ja, auch positiv und negativ. Also in Honey Don't haben wir ja beim neuen Cohen haben wir ja gesagt, da ist man so ein bisschen ratlos, ja, auch wenn es trotzdem die Reise an sich jetzt nicht ununterhaltsam war. Aber es gibt ja auch Filme, und der hier klingt ja so, als ob das sein kann, die auch so ein bisschen davon profitieren, dass du irgendwann einfach sagst, ich steig jetzt hier aus. Und dann kannst du erstmal anfangen zu rattern irgendwie so ein bisschen.
Ja, und ich hatte, man wird ja beim Fantasy Filmfest auch immer gefragt nach irgendwelchen guten Horrorfilmen, die sich die Leute da angucken können. Und ich hatte halt bei Man Finds Tape gedacht, okay, das ist der gute Horrorfilm. Und den halt 2 Freundinnen empfohlen, die dann auch nicht bei uns sitzen konnten, weil die Tickets später geholt haben. Ich habe die während des ganzen Films auch nicht gesehen. Und die haben halt am Ende nur kurz Tschüss gesagt und seitdem habe ich auch nichts mehr von ihnen gehört. Und das hat nichts zu bedeuten. Also manchmal hat man ja wirklich 2-3 Wochen nichts, aber ich dachte auch so, uff, nee, so während des Films, so nach 60 Minuten habe ich mir so gedacht, da werde ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr nach irgendwelchen Empfehlungen gefragt.
Aber was schade ist, ich finde, man sollte dem Film eine Chance geben, eine faire.
Ja, klar, aber es ist so, also das ist auch ein Film, wenn du viele Filme guckst, weißt du sowas umso mehr zu schätzen, als wenn du nur 2-3 Filme oder Horrorfilme pro Jahr schaust und dann quasi so die Perlen rauspicken willst. Also wenn du quasi so Weapons gut gefunden hast und dann noch was Ähnliches gucken willst, was ähnlich gruselig ist, würde man ja im Vorfeld, danke Fantasy Filmfest Programmheft, sagen, ja, der ist auch ähnlich schockierend und hat so ein paar disturbing moments und dann ist halt eher so ein sanfter Kleinstadt, hier ist irgendwas strange Film.
Ja, aber das ist schon strange.
Ja, ist es auch, aber ich glaube, es ist eine ganz andere Art von Horrorerzeugung, der, glaube ich, das ist ein Film, den man so als vielsehender Mensch mehr zu schätzen weiß, würde ich jetzt mal mutmaßen.
Glaube ich auch, obwohl ich weiß, dass unser Kollege Chris hier nicht wirklich begeistert war.
Ja, aber er hat ja auch Gründe, die gerade die aus dem Vielsehen ja auch wieder dagegen sprechen.
Ja. Aber ich muss sagen, ich habe einen Sweet Spot oder Soft Spot für solche Filme.
Ja.
Und dementsprechend würde ich ihn hier schon mal als vorsichtige Empfehlung mit rausgeben. Ja. Ihr seid gewarnt. Die Gefahr ist groß, dass ihr den vielleicht einschläfernd und scheiße findet. Trotzdem hat der Film etwas, was uns beide angesprochen hat. Also
er hat halt irgendwie einen Vibe. Und es sind auch nur 2 Szenen, die einem dauerhaft im Gedächtnis bleiben werden. Und ansonsten wird er wahrscheinlich auch in 2 Jahren erinnert man sich nicht mehr, was passiert ist, aber man hat noch das Gefühl übrig. Und das finde ich halt auch, weil es ist ja immer nicht so wichtig, was Leute einem sagen, sondern wie sie einen fühlen lassen. Also man erinnert sich ja auch mehr an alte Freunde wegen einem Gefühl und nicht, was sie gesagt haben und so. Und sowas weiß ich bei Filmen auch immer so zu schätzen, wenn ich so 2-3 Jahre später nur noch weiß, was sie mir für ein Gefühl gegeben haben, auch wenn ich mich nicht mehr so richtig erinnern kann, was da eigentlich abging.
Frag mal Tic-Tac-Toe.
Ja. Ja, die haben auch ein bleibendes Gefühl.
Ja. Aber apropos Benson Moorhead, weil die ja produzieren. Fällt mir doch ein, Sitges zeigt auch den neuen Kurzfilm von denen.
Ja.
Chuck
and the Giant Slayer. Nur deshalb fahre ich hin.
Ja, zu Recht.
Dann, do you remember me? I'm the guy from 2014 that didn't want to watch Spring, but I was too tired and I thought I could sleep in the cinema.
Aber wir haben ihn danach nochmal getroffen.
Ach stimmt, wir haben sie danach nochmal getroffen. Stimmt, bei Something in the... Nee, war das? Was war denn
das? Das muss bei entweder...
Bei Something in the Dirt warst du, glaube ich, nicht mit in dem Jahr.
Das muss bei Synchronic dann gewesen sein.
Stimmt, es war Synchronic, stimmt.
Also wir haben sie auf jeden Fall, wir haben ja ihn einmal vollgelabert unten in,
ja,
in dem Ausgangsbereich.
Wo er so gemeint hat, wir sollen uns melden, wenn er in Deutschland rauskommt. Ja.
Haben wir das gemacht?
Nee, das war ja, ich habe ja wirklich, also Spring hätte ich ja nie geguckt. Der kam ja um 23.30 Uhr oder 23.50 Uhr und ich war so müde, ich konnte nicht raus. Ich habe gedacht, ich muss eine Stunde im Kino schlafen und dachte so, ich schlafe durch diesen Film durch und dann kam alles ganz anders.
Ja. Ja, so. Wollen wir noch einen mit rannehmen? Ja, ne?
Ja, können noch. André darf aussuchen. Sollen wir über Good Boy reden oder über Exit 8?
Oh, also Good Boy werde ich halt nicht gucken können, tatsächlich auch nicht auf dem FFF jetzt komplett, weil der jetzt schon diese Woche läuft in Köln und ich erst ab dem Wochenende da bin. Exit 8 werde ich noch sehen können. Also, wenn ihr mir was empfehlen wollt oder mich warnen wollt, ihr könnt aber auch über Good Boy reden, weil ich bin da schon nochmal auf eure Meinung gespannt irgendwie.
Also Good Boy, ich kann es kurz machen. Der Hund ist süß und zwar wirklich
nicht.
Verdammt süß. Der Hund ist adorable. So, der Film an sich ist weder so gruselig, wie er sein könnte, noch so konsequent, wie er sein könnte. Und fasziniert halt mehr schon anhand eben des Hundes und der Arbeit mit dem Hund, als eben anhand der Geschichte oder der Metapher, die er liefert. So.
Ja, sehe ich auch so. Also das mit dem Hund ist auch, der ist auch nicht so süß, dass man schon immer denkt, man wird hier manipuliert, aber man soll halt schon Sorge haben.
Aber sorry, Hund ey, der Hund, guck dir den doch mal einfach an, ey, der Hund ist einfach...
Ja, der ist süß.
Wie kann man sich diesen Hund nicht anschauen und direkt schockverliebt sein, ey? Der Hund ist halt einfach geil.
Ja, ist man auch, aber gleichzeitig denkt man auch nie, dem Hund kann irgendwie was zustoßen.
Ja, will man ja auch
und
nicht.
Ich finde halt leider, dass diese Hundeperspektive kaum eingehalten wird. Also man sieht halt den Hunden im Raum, dann kommt immer ein Gegenschuss und du hast manchmal so die Sicht aus Hundeaugen, aber es gibt auch Szenen, zum Beispiel im Film, wo der Hund sich vor irgendwas unterm Bett versteckt und er hält die Kamera auf den Hund drauf. Da wird nicht aus den Hundeaugen geguckt, was wohl in den Raum reinkommt. Also es ist sehr inkonsequent umgesetzt. So dieses, was viele Leute bei Skin in the Ring ja genervt hat, macht der Film hier halt nicht, aber er hätte das, glaube ich, deutlich konsequenter umsetzen können. Und das raubt dem Film viel Atmosphäre, weil was ich dem Film schon attestieren muss, ist, dass er es schafft, eine Atmosphäre aufzubauen, aber die wird auch nicht intensiviert. Also der ganze Film wirkt wie so die ersten 10 Minuten von einem Conjuring-Teil. Also ich habe so Hachiko Goes Skin in a Ring erwartet und habe halt Conjuring Paw Patrol bekommen und das hat mich ein bisschen dann ernüchtert, zumal halt auch für nicht viel sehr schnell klar wird, worum es hier eigentlich geht. Und das raubt dem Film halt auch wirklich so das letzte bisschen Spannung leider.
Wobei da deutlich mehr Hachiko-Thematik drin steckt als Paw Patrol, muss man fairerweise
sagen.
Das
stimmt, aber ja, es war... Ja, also ich würde gern von dem Regisseur einen Film sehen, wo er mit Menschen arbeitet, weil ich schon fand, dass er so Atmosphäre aufbaut, schon immer ganz gut funktioniert, aber 75 Minuten, süßer Hund liegt im Raum, auf einmal zuckt er und die Kamera schaltet in den Gegenschuss und man guckt im Raum, ob irgendwo sich ein Schatten befindet, das reicht nicht.
Ja.
Deswegen ist halt irgendwie achtbar, aber es ist auch schon eher so ein Marketing-Ding mit diesen 400 Drehtagen und komplett aus Hundeperspektive, also.
Naja, aber stand irgendwo jemals komplett aus Hundeperspektive?
Ja, Welcome to Fantasy Filmfest.
Aber stand das komplett da?
Also
stand
konsequent da? Stand da, ja.
Ich würde das nicht so bezeichnen. Ich würde eher sagen, die Kamera ist auf Augenhöhe mit dem Hund, beziehungsweise ist auf der optischen Ebene des Hundes sehr, sehr.
Ja, aber trotzdem ist es ja aus der Perspektive von einem, also es ist ja eher so die Fliege an der Wand. Wir sind ja die ganze Zeit im Raum und beobachten oder so. Also wir sehen ja nicht, was der Hund sieht. Wir sehen den Raum, wo ein Hund drin ist. Das ist ja ein bisschen was anderes.
Nein, finde ich nicht ganz. Also ich finde, das kann man nicht so komplett pauschalisieren oder nur in eine Richtung dirigieren, weil ich schon finde, dass die Kamera immer irgendwie auf dem der Augenhöhe des Hundes bleibt und wir oftmals halt eben als wie ein zweiter Hund zugucken und Dinge halt sehen.
Ja, aber auch das wird ja gegen Ende nahezu komplett, also gegen Ende ist der Hund ja teilweise auch ganz lange nicht mehr da und man sieht ja dann auch von außen, wie der Hund von irgendwas angegriffen wird, wo ich mir so denke, das kann nicht die Hundeperspektive sein, wenn ich sehe, wie der Hund von irgendwas angegriffen wird.
Wie gesagt, ich sag auch nicht, dass es die Perspektive des Hundes ist. Ich sage nur, dass es auf der Ebene des Hundes ist. Auf der Höhe des Hundes.
Und das sind so 60-70% des Films, aber dann ist ja auch jeder Film immer aus der Perspektive von der Person, die gerade im Raum ist, erzählt. Also dieses Marketing, ich fand, es wirkte so, als ob das Hardcore Henry mit einem Hund ist. Im Skin of a Rink Remix. Und dann ist es halt einfach nur immer mit ihm im Raum. Und das fand ich irgendwie sehr inkonsequent umgesetzt. Natürlich kannst du da den süßen Hund mehr zeigen, aber nimm den Hund raus und tausch den durch irgendeinen hässlichen Straßenköter. Nimm irgendeinen Hund von Space Dogs, pack den da rein und niemand würde über den Film reden.
Doch. Also, würdest du den Schäferhund aus Space Dogs nehmen? Klar, der ist auch geil.
Ja, aber wie gesagt, also wir müssen drüber reden, dass die Hauptfigur süß sein muss, damit der Film halbwegs einen Selling Point hat.
Nee, ich finde, der Selling Point besteht nicht unbedingt nur darin, dass der Hund süß ist, sondern dass wir erstmals hier die Position von jemandem einnehmen oder von einer Figur einnehmen, wo es gar nicht so leicht ist, unbedingt die Gefühlswelt oder das Mitgefühl zu erzeugen.
Ja, aber eben, Hunde haben keine Gefühle, das sind Tiere.
Glaubst du nicht, dass sie Schmerz empfinden können?
Doch, solche Gefühle halt schon. Aber alles, was hier wieder erzeugt wird, sind wieder so menschliche Gefühle, die gezeigt werden. Riechen fällt komplett weg, Hören fällt auch komplett weg. Nur der Sehsinn wird ja wieder genutzt. Und Hunde leben nicht primär mit ihrem Sehsinn. Die leben halt über Geruch und Gehör. Und das spielt ja beides nahezu keine Rolle. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, damit so zu tun, dass man einen realistischen Hund hier sieht. Man sieht halt einen Hund, der für Filmverhältnisse erstaunlich realistisch dargestellt wird. Aber dass er nie irgendwas hört oder riecht oder ganz selten mal und dann irgendwo hinrennt und dann guckt man halt, wo der Schatten im Raum ist. Also ich finde es, für 75 Minuten geht das, aber kaum jemand, mit dem man drüber geredet hat, über den Film danach, hat gemeint, boah, es war ja kurzweilig. Sondern alle waren schon so, puh, gut, dass der nur 75 Minuten ging.
Ja, kurzweilig muss ich auch nicht sagen. Er fühlt sich ein bisschen zu zähflüssig an für die geringe Laufzeit, die er hat. Und eben halt.
Du wolltest noch eine Anekdote, sorry, aber bevor ich es vergesse. Du wolltest eine Anekdote erzählen mit Stichwort durch Fenster springen.
Ja, du scheinst ein Problem mit der Fensterscheibe zu haben, ne?
Ja, ja. Absolut.
Mein Vater hatte einen Also mein Vater hat sein Leben lang immer Hunde gehabt. Mhm. Und das waren in der Regel immer Schnauzer. Ich weiß nicht, ob euch diese Rasse was sagt. Gibt's halt kleine, also es gibt halt Zwergschnauzer, Mittelschnauzer und Riesenschnauzer. Die Riesenschnauzer sind meistens die ich kenne, sind meistens immer schwarz und sind dann auch eher dünn. Und mein Vater hatte aber so ein echt, der hatte halt einen Mittelschnauzer, der aber verdammt groß war und halt echt ein richtig bulliges Vieh. Billy hieß der. Und Billy wurde von den Polizisten großgezogen und ausgebildet so ein bisschen oder halt trainiert so. Und war schon echt eine ganze Zeit lang bei meinem Vater dann irgendwann. Und ich fand, ey, Billy war mit einer der geilsten Hunde, die mein Vater jemals hatte. Der war super, mit dem konntest du echt so viel machen. Und das war halt auch ein, aber der hatte halt auch Kraft. Das war ein Koloss. Also das war wirklich so ein Rambock. Und der hat halt beim Autofahren meistens im Fußraum des Beifahrers gehockt, was natürlich nicht wirklich erlaubt ist oder beziehungsweise was man eigentlich nicht machen sollte.
Das ist alles verjährt.
Es ist egal, der Hund ist auch inzwischen schon gestorben und so weiter. Ja. Aber folgende Situation, die damalige Lebensgefährtin meines Vaters will mit dem Auto losfahren, will den Hund mitnehmen. Ich war auch mit dabei, beziehungsweise ich wollte auch mitfahren. Und naja, der Hund, wie immer, darauf geeicht, im Fußraum des Beifahrers zu sitzen. Sie macht die Beifahrertür so auf, sagt, komm her. Der Hund kommt angerannt und war halt in voller Vorfreude darüber, dass er halt mitfahren darf. Hüpft aber halt nicht wie sonst oder wie gewohnt in den Fußraum, sondern hüpft auf den Beifahrersitz. Woraufhin die damalige, es stand kein Verhältnis zu mir, die damals die Lebensgefährtin für meinen Vater, meinte halt ab da oder beziehungsweise runter da. Und anstatt, dass der Hund halt runtergeht, geht der vorne ran, also springt er halt wirklich einmal durch diese Windschutzscheibe. Mit dem Kopf voran, Und das ist von einem Auto, das musst du dir vorstellen. Das ist halt nochmal ein bisschen was anderes so, ja. Das Ding war halt echt, das Ding war am Arsch. Der hat halt wirklich eine Kopfplatte gehabt, die die wirklich brutal hart gewesen sein muss, plus die Geschwindigkeit, plus der Winkel. Die Windschutzscheibe war am Arsch. 3000 Mark damals, glaube ich, Schaden oder so.
Krass.
Ja, also, ich will nicht sagen, dass das normal ist oder dass das das typische Verhalten von Hunden ist, aber ich kann aus eigener Erfahrung sprechen und sagen, dass auch sowas passieren kann, dass Hunde sich zu sowas einlassen. Und ich fand das in der Situation, ich fand das in der Situation sogar nachvollziehbar im Sinne von, ich versuche einen Hund nachzuvollziehen.
Ja, ich fand's auch nachvollziehbar, aber das war mir halt alles ein bisschen alles zu nachvollziehbar. Auch, dass in jeder Szene Spannungsmusik läuft. Ich kann nicht was aus Hundeperspektive sehen und gleichzeitig läuft eine drohende Geige. Das ist nicht die Hundeperspektive, das ist wieder für mich als Zuschauer, weil ich wissen soll, oh, da passiert was. Und ich will in meinen Hundehorrorfilmen auch keine Szenen sehen, die im Kommissar Rex Vorspann enthalten sind.
Ja,
das,
ich weiß.
Deswegen, also ich weiß das schon, also es ist schon vom Aufwand her sehr beachtenswert und er hätte sich's, glaube ich, auch einfacher machen können, aber es hat auch ein bisschen so ein Geschmäck,
wenn also er ständig betont dir, wird. Du hättest dir eher so eine Inszenierung fast wie bei Presence gewünscht.
Ja, also so bei Presence oder halt wirklich, weil auch dieses, da ist irgendwas, was niemand sehen kann, nur dem Hund. Und ich denke mir so, doch, alle sehen es, außer dem Typen, dem Besitzer des Hundes. Alle sehen, was da los ist. Man sieht es die ganze Zeit, es ist die ganze Zeit, da ist irgendwas. Und es war dann auch so ein bisschen verkopft mit dieser Beziehung zu dem verstorbenen Großvater. Also es war dann teilweise so, wo es dann immer so ein bisschen in sowas Albernes gekippt ist, dass der die ganze Zeit diese komischen Videos schaut, rund um die Uhr, 24 Stunden lang wird dieser 5-Minuten-Clip vom Opa geguckt und so. Also die Horrorelemente wurden da halt schon sehr mit Daumenschrauben angesetzt. Und ich hätte es geil, ja, sowas wie Presence wäre halt geil gewesen. Und auch so Skin on the Ring, dass der Hund irgendwie wirklich sich auch mal nicht so verhält, wie man es erwartet oder so, sondern so mal irgendwo hingeht, dann irgendwo riecht. Und Mini-Spoiler, der Hund hat halt auch Albträume. Und die sind halt sehr wie, oder Visionen, das weiß man nicht, was das sein soll. Aber dass ein Hund sich erschreckt wie ein Mensch, weiß ich nicht. Ob das ein Schockeffekt war, der für Menschen funktionieren soll. Weil ich weiß nicht, ob wenn ein Hund eine Vision hat, dass er ein Halsband von irgendeinem Hund legt, auf einmal wird das so nach oben gezogen und kommt blutverschmiert wieder runtergefallen mit einem Paukenschlag, ob das so hundegetreu ist oder ob das eher für ein menschliches Publikum gemacht
aber
ist.
Aber ich glaube, du versteifst dich da auch ziemlich sehr auf dieses Ding, wird aus der Perspektive des Hundes erzählt, ne? Also das.
Ja, aber sonst bleibt ja noch weniger von dem Film übrig, weil dann ist ja wirklich nur ein Wimmelbild, wo ich auf den süßen Hund gucke, bis ich merke, oh, im Hintergrund ist ein Schatten, hui.
Ja. Ich, also wie gesagt, ich fand das schon recht im Sinne eines Tieres inszeniert, beziehungsweise versucht, so viel Eigenheiten des Tieres irgendwie mitzunehmen wie möglich. Dass der natürlich irgendwo eine Narrative hat und der Hund da sich ein bisschen diese Narrative auch anpassen muss oder um diesen Hund eine gewisse Narrative gestrickt wird, finde ich da eigentlich legitim so. Wir haben aber sowas Vergleichbares, haben wir bisher nicht gehabt.
Ja, ich finde es auch legitim. Es ist halt nur dieses, wenn es dir nicht gut genug klappt, dann hast du halt ein geiles Konzept, dem du aber irgendwie von der Inszenierung her ja gar nicht vertraust, weil nach 2/3 wird ja selbst dieses Konzept aufgebrochen und es kommen einfach Sachen von außen auf den Hund zu, die nicht da sein können, weil nur er das sieht, aber es kann ihn nicht aus irgendeiner anderen Perspektive angreifen und das würde so auch nicht stattfinden. Also wie ist was von der Perspektive der Film dann schlussendlich erzählt? Was man sich ja bei so Metapher-Horror leider immer fragen muss, okay, was haben wir hier überhaupt jetzt gesehen? Und da zerbricht es dann halt schon ein bisschen.
Ja, wie gesagt.
Oder wie auch um Chris dann auch nochmal, der generell keinen Metaphern-Horror mehr sehen will. Und das verstehe ich halt auch, wenn man da reingeht und dann so nach 10 Minuten merkt, it's a metaphor, dann kann es trotzdem noch funktionieren, aber dann muss die Inszenierung irgendwie anders sein und nicht so tun, als ob keiner wüsste, worum es hier geht und immer noch so der Weg ist, das Ziel machen, wenn man das Ziel schon lange kennt und der Weg halt wirklich nur so, ja, so establishing shots after establishing shot von irgendwelchen Gruselhausfilmen sind.
Naja, also, wenn du schon klar machst, du bist Metapher, dann musst du aber auch wirklich all in gehen. Also entweder müssen mich alle Beteiligten irgendwie berühren oder irgendwie kümmern, die dürfen mir nicht egal sein. Oder du musst halt richtig krass abliefern mit irgendeiner Action halt, ne? Also
ja, genau. Und hier ist halt dieses, so gut der Hund ist, so schlecht sind alle anderen Leute hier im Film. Und die Hauptfigur ist halt, also sie kann ganz gut sprechen und das ist, glaube ich, auch eine stilistische Entscheidung, ihr Gesicht nie zu zeigen, aber ich fürchte es auch ein bisschen kaschieren, dass schauspielerisch da gar nichts rauszuholen ist. Und das beißt sich leider auch mit dem Rest, weil kameramäßig war das geil, Sounddesign war super und ich glaube, da ist großes Talent bei Ben Leonberg da und auch große Passion und Dedication, einfach mal 400 Tage auf den Hund drauf zu halten. Wobei 400 Drehtage halt jetzt auch wieder so klingen, als ob sie jeden Tag 12 Stunden filmen und er sich nicht so denkt, oh, der Hund kackt gerade in die Ecke, schnell Kamera draufhalten. Aber trotzdem ist das ein Riesenaufwand, auch im Schnitt. Und er hat ja auch gemeint, die Story ist auch ein bisschen so im Schnitt zu ihm gekommen.
Ja.
Also deswegen, das ist achtbar, aber, und ich weiß auch, als Kurzfilm würde es verpuffen, aber es wäre auch, also 20-minütiger Kurzfilm hätte mir besser gefallen, aber sowas als Debütfilm abzuliefern, beim nächsten Ding, was du machen kannst, hast du halt komplett freie Narrenfreiheit, komplett. Deswegen verstehe ich auch, warum das ein Langfilm geworden ist. Ja. Aber ich bin gespannt auf seinen nächsten Film, als ich jetzt, also bei Good Boy war ich danach ernüchtert, leider. Aber der Hund ist süß.
Ja. Das hat die Hauptsache.
Ja, eben.
So. Wollen wir uns das Drama mit Exit 8 jetzt noch geben, oder?
Nee, den können wir, das fände ich eigentlich ganz gut, wenn wir über den sprechen würden, nachdem André ihn gesehen hat. Denn ich könnte mir vorstellen, dass er so ein Mittler zwischen den Welten sein könnte.
Zwischen gut und scheiße.
Ja, nee, auch nicht scheiße. Ich bin nur mit einigen Entscheidungen oder einigen Konzepten des Films. Aber ich fände auch, hast du das Spiel gespielt, André?
Ja, ich nicht.
Ja? Nein, ja? Ja. Das wäre nämlich auch spannend, weil das fände ich nämlich auch geil, mal zu vergleichen, weil das ja auch. Also der Film holt halt die Stärken des Spiels raus, aber auch die Schwächen von Filmen gleichzeitig. Das finde ich halt
habe ich schon ein bisschen so quer gelesen, dass ihm dann, dass ein bisschen wieder befürchtet, dass er irgendwann dann anfangen muss, Film zu sein, weil ihm die Grundidee so ein bisschen ausgeht. Ja,
ja, aber das funktioniert, finde ich, halt auch gut. Nur die Art und Weise, was er erzählen will, ist halt to discuss. Aber das finde ich ganz gut, wenn wir das zu dritt machen würden.
Ja, weil das, glaube ich, auch echte Frage der Wahrnehmung uns ist.
Ja, ja, eben deswegen. Und er bietet sich auch an, weil das ist auch kein Film, der sich jetzt einfach macht oder so. Mhm. Und mich ärgert ein bisschen, diesen Code 3 hat keiner von euch gesehen, gell?
Noch nicht.
Code 3?
Dieser mit Rainn Wilson, dieser.
Oder Zone 3.
Code 3.
Code 3. Nee, den habe ich nicht gesehen.
Weil der wird ja jetzt so einhellig gelobt. Auch da wieder, was hat er auf dem Fantasy-Filmfest zu suchen? Aber solange die Filme gut sind, ist das ja immer nicht so das Problem. Und der würde mich halt auch interessieren, da hätte ich auch Bock drauf. Aber den hatte ich irgendwie, wo ich so dachte, ach, das könnte auch wieder so ganz okayisch werden. Und dann habe ich den geskippt, auch weil ich andere Dinge dann im Leben mal priorisiert habe.
Aber ja, der soll sehr funny sein, ja.
Ja, ja, deswegen auf den habe ich
Bock. Habt ihr denn selbst noch irgendwas gesehen, was euch positiv abgeholt?
Also ich höre sehr oft, beziehungsweise nein, sagen wir es mal so, was wohl nicht verkehrt gewesen sein muss, ist dieser Rokja. Von dem hat man, habe ich einige posige Stimmen gehört. Den Fresh Blood Award in Hamburg, den hat wohl der Honey Bunch gewonnen.
Da habe ich auch Positives gehört, ja.
Ja. Ui. Und ansonsten war noch Slanted wohl ein sehr beliebter Titel. Der muss wohl auch eine Menge Leute abgeholt haben. Der war ziemlich weit oben auch bei den Fresh Blood Awards.
Gespannt, und ich glaube, dieser Sweetness ist noch gut. Ja, also Sweetness ein bisschen auch, so Misery für Fans von Popmusikern ist.
Ja, und was ich halt sagen kann, ich war halt noch am letzten Tag in Hamburg, war ich halt bei Deathstalker, weil ich da ja für Kino Plus dann eine Ansage gemacht habe. Und ich muss sagen, von den Filmen, die ich beim Filmfest jetzt direkt mitgenommen habe, war das die beste Stimmung, die ich erlebt habe. Also das war wirklich cool. Leute haben gelacht, Leute haben hier und da so ein bisschen verhaltenmäßig auf die Gewalt reagiert und so. Und es kam dann auch direkt Applaus. Nicht erst nach dem Abspann, sondern unmittelbar, nachdem der Film eigentlich zu Ende war, wurde begeistert geklatscht. Das fand ich irgendwie sehr charmant oder sehr nett.
Ja, das ist ja echt sweet.
Ja.
Warte, ich habe mir auch einen Funfact aufgeschrieben. Hoffentlich finde ich ihn ganz schnell. Da kann ich kongenial auf was anderes überleiten, bevor wir abmoderieren. Denn in Deathstalker gibt es so ein Vierklingenschwert, aber in Krull gibt es ein kreisförmiges Fünfklingenschwert. Und wieso erwähne ich jetzt Krull und kreisförmige Fünfklingenschwerter, André?
vielleicht, weil wir einen Audioflick dazu aufnehmen die Woche.
Vielleicht.
Vielleicht. Und wenn ihr in diesen Genuss kommt, könnt ihr irgendwann mal bei unserem Steady-Account vorbeischauen und reinsappen. Und dann könnt ihr nämlich dann auch diesen Krull-Audio-Flick hören, auf den ich mich schon sehr freue, weil Krull habe ich auch schon ewig lang nicht mehr gesehen.
Ich habe ihn auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich muss auch sagen, Krull hat auf jeden Fall das bessere Mehrklingenschwert als Deathstalker. Aber das Mehrklingenschwert in Deathstalker hat auf jeden Fall für ein paar lustige, also für ein paar schöne Lacher gesorgt.
Ja, ich habe auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, dachte auch nur so, ah, vier Klingenschwerter, habe ich mich schon fast geärgert, Deathstalker immer noch nicht geschaut zu haben, aber ich will den auch nochmal sehen, weil dieses liebevolle Umgesetzte von Filmen, wo ich eigentlich denke, ja, wahrscheinlich wird mir das aus mehreren Aspekten nicht so sehr ans Herz gehen, weil ja auch der Soundtrack so ein bisschen eine Challenge für mich darstellt, aber wenn das irgendwie gut umgesetzt ist, bin ich aber sowas auch dabei.
Ja, ich fand, was ein bisschen schade ist, also er sah deutlich auf der Leinwand sah er deutlich besser aus, als ich ihn auf meinem Screener gesehen hatte. Mhm. Was allerdings bei uns in Hamburg der Fall war, ich weiß nicht, ob das für alle Screenings gilt oder ob man da noch mal vielleicht irgendwie ein bisschen was klären kann. Ich fand die Dialogabmischung, also die Stimmenabmischung, die war bei uns ein bisschen leise gewesen. Also ich habe teilweise, waren die Stimmen einfach zu leise für mich im Vergleich zu anderen Sounds oder eben Effekten. Und ich hoffe, das war jetzt nur in Hamburg so der Fall und dass das nicht irgendwie in allen Vorführungen so sein wird. Oder vielleicht war es auch nur mein Eindruck. Ne? Also ich will es jetzt auch nicht zu sehr ins Negative reden oder jetzt zu keine Ahnung.
Ja, es kann passieren. Manchmal haben sie einfach die gleichen Einstellungen für alle Filme laufen und dann ist halt mal ein Film dabei, der ist leider abgemischt und dann drehen sie halt nicht hoch.
Ja, und das fand ich halt ein bisschen schade. Da hätte man die Stimmen einfach ein bisschen noch lauter hören müssen. Aber ansonsten, wie gesagt, fand ich das geil, den nochmal auf der Leinwand zu sehen, weil da sah er halt dann echt schön aus. Und Daniel Bernhardt war halt einfach, war cool. Einfach cool.
Ja, den sehe ich auch gern.
Gut. Zieh ich mal in Köln rein, ja. Ja, ich habe ja noch, Other gesehen. Der neue David Moreau, den habt ihr beide nicht gesehen, ne?
Nee.
Dann kann obwohl ich zumindest
von David
noch mal,
Moreau ist, deswegen.
Nochmal einen Beitrag leisten heute, genau, den haben wir ja präsentiert mit Devils and Demons, deswegen hatte ich den ja auch anmoderiert in Hamburg. Fand ich solide. Also wir müssen uns nicht schämen, das haben wir schon einstimmig gesagt. Es ist mal wieder ein Film, der, ich finde, man merkt einfach, David Moreau ist ja Franzose und der Film ist auf Englisch gedreht. Irgendwie merkt man das, wenn der Film auf Englisch dreht, dass die irgendwie so ein bisschen off sind. Ich habe das Gefühl, das klingt jetzt blöd, aber er denkt dann auf Französisch, auch so das Dialogbuch, aber er dreht halt auf Englisch und irgendwie sind dann manche Sachen manchmal so ein bisschen off. Das war hier bei Other auch so. Es geht um eine junge Frau, Alice, gespielt von Olga Kurylenko, dazu auch gleich noch ein Wort, deren Mutter stirbt und die fährt dann in das Haus ihrer Mutter, um ja dann am Rechten zu schauen und die haben schon seit ihr sie Kind ist keinen Kontakt mehr. Und das ganze Haus ist komplett so Hightech überwacht, überall Kameras, es gibt ein komplettes AI-System, das das Haushalt reguliert und so. Und irgendwas ist da aber auch noch ums Haus rum, das Leuten und Tieren die Gesichter abfrisst. Man weiß aber nicht was. Und dann wird da halt irgendwie vielleicht Killerzecken. Naja, und dann hast du halt so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung und Aufarbeitung von ihr und du erfährst halt, warum nach und nach erfährst du, warum sie mit ihrer Mutter keinen Kontakt mehr hatte, eben seit Kindheit. Und eben der Horrorpart auch so ein bisschen dann eben, was ist denn da irgendwie unterwegs draußen und vielleicht auch in den Gängen des Hauses. Und das ist alles irgendwie doch ganz spannend und die Geschichte hat auch ein paar spannende Themen zu erzählen. Ein bisschen Problem des Films ist halt einmal Olga Kurylenko, aber noch nicht mal sie an sich, sondern das Problem ist halt, dass sie zu 90% des Films nur mit sich selbst spielt, da es sonst keine anderen Figuren gibt. Und das ist so ein bisschen, ja, da wird es hier und da ein bisschen cringe, wenn sie da irgendwelche, ihr altes Jugendzimmer dann findet, weil es natürlich unberührt ist, seit sie seit 20 Jahren nicht mehr da war. Und sie dann erstmal irgendwelche 90s Pop-Rock-Songs hört, dann einen Joint findet, den sie vor 30 Jahren da versteckt hat und den erstmal raucht. Und sie, ja, komm, sowas halt. Das ist halt so ein bisschen doof. Und das muss sie halt alles hören, bis sie selbst spielen. Dann tanzt sie da durchs Haus und ist halt, das ist alles ein bisschen, ja.
Erste Cut-On gibt den Gong.
Ja, ja. Wir haben ein paar Sachen dabei, hätte man sie auch schenken können. Aber der hat wirklich ein paar schöne Gruselmomente. Der ist durchaus stimmig und unheimlich in diesen Shots mit dem Haus. Schöne dunkle Gänge und Spannungsaufbau. Das geht. ein, zwei auch nette Gore-Momente, wobei es eher da um ja, so Überreste geht, die man findet, also aktiven Splatter soll man es nicht erwarten. Aber er hat auf jeden Fall eine gute Spannung, die Grundthematik ist interessant. Er macht es jetzt hier nur da so ein bisschen ungelenk schwer, die Geschichte zu erzählen. Aber ich fand den durchaus solide. Und über das Ende kann man ziemlich diskutieren, muss ich sagen, je nachdem, wie man es liest. Da wurde nach dem Film im Kino im Savoy auch gut noch ein bisschen gerätselrat. Beziehungsweise jeder hat eine andere Meinung irgendwie, was man da am Ende sieht, worauf es hinausläuft. Ja. Also den kann man durchaus machen. Das noch.
Okay, ja,
das
bin
noch
ich auch mein Eindruck. Interessiert.
Und ja. The Things You Kill kann ich noch gerne noch mal
den hast du schon gesehen. Rufen. Ne?
Den fand ich wirklich, der hat mir gefallen. Aber auch ein sehr ruhiger Film. Und sehr ungewöhnlich. Und da kann man auch sagen, muss nicht unbedingt beim Filmfest laufen, aber ich fand den schon, der hat mich beeindruckt. Nachhaltig.
Ja, das haben aber eigentlich auch ziemlich alle gesagt. Ja, den habe ich auch auf der Uhr noch. Vor Other lief auch wieder so ein Kurzfilm. Die haben ja oft dann so jetzt, ne, hatten ja ein paar Kurzfilme im Programm, die thematisch zu den langen Filmen passen. Und vor Other lief Come and Find Me. Also, es tut mir leid. Alle mein Herz für neue Filmemacher und die sich mal ausprobieren dürfen und auf dem FFF ihre Filme irgendwie präsentieren dürfen. Alles cool. Aber Holy war der Scheiße. Ey, es tut mir wirklich leid. Also das war so ein Käse, habe ich wirklich lange nicht gesehen. Schauspielerisch wirklich, das ist aus der Schweiz ein Film. Schauspielerisch katastrophal. Und also wirklich, da ist ein Junge, der kriegt irgendwie, die Mutter ist gestorben und er kriegt einen Anruf nachts und ist die Mutter am Telefon. Er ist so, oh mein Gott, wie kann das sein? Und dann sagt sie so, komm, finde mich und wird so in den Wald gelockt. Dann steht er vor so einem Wald und dann sagt er so, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und dann sagt die Mutter am Telefon so, ich bin da, wo wir den 40. von deinem Vater gefeiert haben. Erinnerst du dich noch? Und er so, an der alten Eiche beim Wasserfall. Das ist doch meilenweit im Wald. Ich dachte mir so, ja klar. Wo soll man denn auch sonst den 40. mit seinem Vater feiern, außer bei der alten Eiche im Wald beim Wasserfall? Oh, so ein Schmutz. Wirklich. Also das war wirklich großer Spaß. Aber das nur dazu. Hat jemand von euch den Film von Josef gesehen?
Leider nein.
Von The Changeman?
Aber auch da würde ich mal vorschlagen, den müssen wir auch einfach mal als Gast reinholen, dass wir da mal reingehen,
ja,
über den
weil der
Film
lief ja,
reden.
Der lief ja vorher, ja, ja. Will Be Done, nämlich. Ja. Und er wollte mir noch einen Screener schicken, auf jeden Fall. Mhm. Das sollten wir vielleicht mal machen, ja.
Ja, ja, also weil der hat bestimmt, also ist ja auch ein super angenehmer Typ und hat bestimmt auch viel
total
zu erzählen.
Der war ja bei mir bei Wofür gruselt sich eigentlich zu Gast bei Devils and Demons. Im Interview hatte ich ihn ja schon, da hat er schon ein bisschen was erzählt. Den können wir auf jeden Fall auch gerne mal einladen. Ja, ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Den hätte ich mit dem ich unbedingt noch sehen. Der kam wohl nämlich auch ganz gut an, soweit ich das gehört habe.
Ja, ich will noch kurz, also Things You Kill habe ich nicht gesehen, aber der ist auch von Kanada für einen Auslands-Oscar eingereicht für dieses Jahr. Und sie hätten auch den neuen Cronenberg nehmen können. Da könnt ihr mal drüber nachdenken.
Ja. So. Was haben wir denn gesehen? Ich weiß, ich habe diesen Nightwish-Film gesehen.
Ach, Nightwish, okay.
Ja, ja, auch gesehen. Das war okay. Das war halt atmosphärisch ganz nice.
Inhaltlich habe ich es nicht verstanden.
Ja, ich auch nicht. Aber hat niemand, den ich gefragt habe, so wirklich verstanden. Aber es wurde, also bei uns war jemand da, der da so ein bisschen irgendwie mitfinanziert oder mitberaten hat. Und da war sinngemäß die Aussage, ja, es ist mehr so eine Blaupause für einen Langfilm. Und ja. Immer fragt dich, okay, muss das dann sein? Aber klar, also atmosphärisch war es, geht nicht zu lang, es hat gut funktioniert. Es ergibt keinen sich jetzt sofort erschließenden Sinn, aber es hat halt auch nicht die Geduld überstrapaziert, wie das, was André gerade erzählt hat. Deswegen ist das irgendwie als Vorfilm, finde ich das ganz nice, wie so ein bisschen wie so eine Ouvertüre.
Und die Locations waren halt schon echt geil. Also das Setting war, die haben coole Bilder.
Ja, deswegen, also es sieht halt nice aus, wo man so denkt, okay, ich werd jetzt nicht fünfmal noch mal gucken, aber ich will sehen, was die Person, die das gemacht hat, weiter so hervorbringt. Das ist eher wie so eine Visitenkarte des Regisseurs.
Der war bei uns in Hamburg, der Regisseur.
Ja, bei uns war die, was ich auch, also, das geht jetzt so ein bisschen despektierlich, aber bei uns war die Person, die fürs Kostüm zuständig war. Und klar, auch das brauchst du, also das brauchst du bei einem Film, wo die Leute normale Kleidung tragen, brauchst du jemanden, der diese normale Kleidung besorgt. Aber es wirkt im Vorfeld so irgendwie so ein bisschen aufgebauscht, dass man jetzt so den Fokus unfreiwillig auf das Kostümbild richtet und dann hast du halt zwei Leute, die Sachen anhaben. Aber wahrscheinlich hat er halt in Berlin gewohnt und deswegen wurde halt da so vor Ort auf die Bühne gezerrt.
Zumal der eine ja nicht wirklich viel anhat.
Ja.
Die ganze Zeit.
Ja, es war so, wo man so dachte, okay, also natürlich ist das auch immer so, wie gesagt, ich will nicht respektierlich jetzt wirken, aber es war jetzt nicht, wo man so denkt, geile Kostüme, sondern die Leute hatten was an, was glaubwürdig im Rahmen ihrer Rollen wirkt und ihre Rollen waren normale Leute, die wenig anhaben.
Oder halt ganz nackt.
Oder halt gar nichts.
Ja. Gut, so. Tino muss zum Business-Meeting.
Ja. Und auf ein Paket warten.
Das immer noch nicht
geklingelt hat. Das mag ich immer am meisten so zu Hause und Business und Paket.
Ja, noch hat der Bote was?
Nicht zweimal geklingelt.
Nee, aber er hat.
Oder vielleicht doch, ich habe ja die Tür zu und Kopfhörer auf. Vielleicht hat er schon 20 Mal geklingelt.
Er hat 33 Minuten noch Zeit, um rechtzeitig zu kommen. Ja. Gut, in dieser Zeit könnt ihr gerne mal auf unseren Portalen vorbeischauen, beziehungsweise auf unseren Online-Auftritten. Wir sind überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir sind bei, weiß nicht, Instagram, wir sind bei Blue Sky, wir sind bei Threads, wir haben einen eigenen Discord-Channel, bei dem könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Findet ihr alles in den Shownotes. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns auch hier und da mal gerne ein Feedback dalasst oder eine nette Bewertung, Daumen nach oben, Stern, ein Herz, was immer da so alles möglich ist. Und wenn ihr ganz viel Bock habt, dann guckt doch mal bei unserer Steady-Gruppe, wollte ich jetzt schon sagen.
Kommt in die Gruppe.
Ja. Wir reden alle sehr offen und herzlich miteinander. Wir sind füreinander da und können uns auch wirklich all unsere Hot-Takes ausschütten. Es ist quasi ein Safe-Space, in dem alles gesagt werden darf, was nicht gegen indische Filme spricht. Und in dem Sinne, dann nimmt er die Kopfhörer ab. ja, das war's an dieser Stelle. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch auch beim nächsten Mal wieder einschaltet oder zuschaltet. Und ansonsten wünschen wir euch noch viel Spaß auf dem Fantasy Filmfest oder eben jedem anderen Filmfestival, was irgendwie bei euch in der Nähe ist. Und auf das ihr Bock habt.
Und da mit endet jetzt die kürzeste Genre-Folge aller Zeiten.
Hammer!
Ja, nicht aller Zeiten, aber in den Top 10 dürft sie sein.
Okay. Das ist hoffentlich.
Das ist eine Behauptung.
Da bin ich gespannt. Ich hoffe, der macht eine Hochrechnung.
Ja, mach ich.
In diesem Sinne, tschüss!
Tschüss!
Tschüss!